Herzlich willkommen zurück hier im Ulysses Spielestudio für eine weitere Folge Alte Männer reden über alte Spiele. Ihr wisst Bescheid, Alte Männer ist ein reiner Ehrentitel, hat weder was mit dem Alter noch mit dem Geschlecht der Anwesenden zu tun. Auch wenn wir in der ersten Folge dieses Quartetts uns dann doch irgendwie zwischendrin vielleicht ein ganz klein bisschen alt gefühlt haben.
Gemeinsam um Jahre gealtert sind.
Genau. Wir sind gemeinsam um einige, das müssten wir auf der Battle Cross-Referenzen zeigen, Increments gealtert. Ja. Okay. Also, was machen wir hier? Wir gehen zusammen mit euch zurück in die 80er Jahre und reden über Rollenspiele an. Sie sehen die für euch, schauen da durch, decken vielleicht ein paar interessante Hintergründe auf. Es lohnt sich also auf jeden Fall dabei zu bleiben. Wenn euch das Ganze gefällt, was wir hier machen, lasst uns gerne einen Daumen hoch da, schreibt was in die Kommentare, da freut sich vor allen Dingen der Algorithmus immer drüber und abonniert natürlich, wie sich das gehört, den Kanal. So, jetzt gehen wir direkt rein. Ich bin euer Gastgeber für heute, ich bin der Markus und mit dabei sind die alten Männer. Da haben wir unter anderem den alten Mann Jan Schmid. Hallo Jan Schmid.
Hallo Markus. Hallo Chat.
Und dann haben wir noch den alten Mann Björn. Hallo Björn.
Hallo zusammen.
Und last but not least haben wir noch den alten Mann Swords Past Glory Jan.
Oh, ein Increment.
Das waren mindestens 20. Also,
wenn 12 Sekunden. Okay, gut. Also, nachdem wir das geklärt haben, wenn ihr nicht verstanden habt, was wir gerade getan haben, schaut euch einfach die letzte Folge an. Ich kann euch sagen, es lohnt sich. Es ist auch so ein Erlebnis der inkrementischen Art. So, dann möchte ich doch einfach sagen, starten wir direkt rein, weil ich glaube, der Björn hat uns unglaublich viel zu erzählen zu dem, was er damit gemacht hat.
Das weiß ich jetzt gar nicht, aber ich werde es probieren. Also kurz gesagt könnte ich einfach sagen, es ist ein Derivat von etwas, was wir schon besprochen haben. Und ich könnte nur ganz kurz die Änderungen erzählen. Aber
das wäre langweilig.
Dann wäre die Folge nach 5 Minuten zu Ende.
Also starten wir direkt rein und der Björn stellt uns vor.
Genau, ich stelle euch Dragons of Under-Earth vor. Ein Metagame-Spiel. Metagame 2 steht hier unten übrigens. Da komme ich gleich noch zu. Ich kann es auch nochmal in der Kamera groß zeigen. Dann seht ihr auch schon einen Teil des Inhalts unten drunter liegend. Und zwar eine Karte, wie ihr seht. Schön als Hexkarte und auch noch Tokens dabei. Mhm. Genau. Es war übrigens original verschweißt. Ich durfte es öffnen für
die. Ja, das tat mir auch in der Seele weh. Das muss ich zugeben
an der Stelle. Ich habe es so sauber geöffnet, wie es ging.
Ich weiß das ja zu schätzen. Aber das Lustige ist daran, die meisten Metagaming-Sachen, die du bekommst, sind tatsächlich noch original verschweißt. Das darf uns auch schon einiges zu dem Thema sagen. Und zum anderen ist es einfach so, ich kaufe mir die Sachen nicht in erster Linie, um sie in möglichst mindestens in den Schrank zu stellen, sondern weil ich sie wirklich lesen will und weil ich sie auch, wenn es drauf ankommt, benutzen will.
Genau. Und das ist dann das eigentliche Heft. Da komme ich gleich zu.
Also in dieser Packung sind dieses Heft, diese Karte und diese Token, also Counter.
Genau.
Das Countersheet.
Okay. Alles, was der Mensch braucht. Ich habe keinen Preis.
Keine Würfel zum Beispiel.
Keine Würfel.
Okay.
Du brauchst hier aber auch nur 6 Seite, weil es ist Meta-Games.
Ja.
Also.
Ja,
genau. So, Dragons of Under-Earth. Angeblich 1982 erschienen. Copyright-Angabe ist 1981. Und ich habe auch Hinweise, dass es eigentlich erst 83, zumindest bei vielen Menschen,
angekommen ist.
Wie auch immer, was schon mal bemerkenswert ist, ist bei Metagame erschienen. Aber das Copyright ist ein anderes, nämlich Games Research Group Incorporated.
Ah.
Und ich habe es ja schon ganz kurz angedeutet, es gab ein anderes System, was ich vor einem halben Jahr im Dezember vorgestellt habe, das schlichtweg, sagen wir mal, die Mutter von dem ist, was ich hier jetzt vorstelle. In vielerlei Hinsicht. Und zwar The Fantasy Trap, was ursprünglich aus Melee und Wizard bestand und dann Advanced Melee und Advanced Wizard und dann zusammen mit In the Labyrinth als The Fantasy Trap veröffentlicht wurde. Und das wurde ja ursprünglich von Steve Jackson geschrieben. Und über die Veröffentlichung dieses Werkes haben sich der Chef von Metagame, Howard Thompson, und Steve Jackson überworfen. Und Steve Jackson hat die Firma verlassen und hat Steve Jackson Games gegründet und angefangen, in Ghosts zu arbeiten, ganz platt gesagt. Beziehungsweise eigentlich hat er vorher schon an Ghosts gearbeitet, aber
Dann halt so richtig,
genau. So. Und wir wissen, das hatte ich damals auch, glaube ich, schon sehr ausführlich erzählt. Ich habe ein bisschen in die alte Folge reingeschaut, dass Howard Thompson aus ganz verschiedenen Gründen unzufrieden war mit The Fantasy Trip, weil das nicht so dem entsprach, was er eigentlich wollte und was er sich vorgestellt hat. Und Steve Jackson halt nicht nur sehr viel länger gebraucht hat, um es zu schreiben, sondern halt auch weit bis Ziel hinausgeschossen ist aus seiner Perspektive, weil es viel zu kompliziert ist, weil es viel zu groß ist, weil das ganze Format irgendwie auch nicht Metagame entspricht, weil das ist das Format, in dem Metagame sonst agiert. Größere Bücher oder sowas ist ja irgendwie komisch.
Das ist tatsächlich sogar schon ein großes
Format. Das ist schon eine große Box.
Das ist das Großformat.
Das Großformat, genau.
Ich möchte ganz kurz eine Beobachtung teilen, die ich sehr süß finde, weil ich dich gerade gefragt habe, ob da keine Würfel drin waren. Ursprünglich war es mal geplant, Würfel drin zu haben, weil hinten steht drauf Components, Combat and Character Creation Rule Booklets, Map. Und dann ist mit schwarzem Edding drüber gemalt. Da stand mal Dice und dann haben sie einfach schwarz drüber gemalt. And Play Counters.
Mhm. Sehr schön, siehst du? Stimmt doch alles.
Ja.
Alles da.
Ja. Herrlich. Gut, das liegt vielleicht auch daran schon, dass das nämlich dieses, wenn es 82 erschienen ist, war ja Metagame eigentlich schon in der wir hören demnächst auf Phase. Ja, also auf jeden Fall, Herr Thompson war unzufrieden. So, jetzt hat er aber ist ja trotzdem veröffentlicht, Fantasy Trip, und hatte ja auch die Rechte dann dran, was wiederum Steve Jackson ja auch nicht so erfreute. Und da sind jetzt zwei Dinge wichtig. Das eine ist, warum ist das Copyright bei Games Research Group und wer ist das eigentlich? Da haben dann irgendwann Leute sogar herausgefunden, mit ähnlicher detektivischer Arbeit, wie wir das getan haben, dass das auch einfach nur eine Firma war, die Thompson parallel gegründet hatte und wo er die Rechte rübergeschoben hatte, um irgendwie Rechtsstreitigkeiten sozusagen ein bisschen.
Ich vermute mal, dass das einfach auch sich daraus ergeben hat, dass er eben diesen Rechtsstreit mit Steve Jackson hatte. Ja. Also die hat er, soweit ich das weiß, 82 gegründet.
Genau.
Da bin ich lustigerweise ja, recht gut informiert.
Aber es ist 81 als Copyright.
Ist das Copyright noch drauf, aber das Copyright ist ja nur im Sinne davon, wann das Ding fertig war, also wann das da draufgeschrieben wurde. Also ich schätze mal, dass das eigentlich 81 fertig war als Produkt und dann aber erst 82 halt wirklich rausgekommen. Ja.
Es gibt übrigens, ich habe den jetzt nicht hier zum Zeigen vorbereitet, aber es gibt im Netz, gerade wenn man nach Dragons of Andreas sucht, mehrere Blogs, wo ein alter Brief von Herrn Thompson aus dem März 80 zu finden ist, schön auf gelbem Papier, wo er sehr ausführlich erklärt, warum er mit The Fantasy Trip unzufrieden war und warum er es jetzt also im Verlag an etwas anderen gearbeitet wird. Und manchmal müsste man ja einfach mit dem das dann publizieren, was man gekriegt hat, auch wenn man das gar nicht will. Das hat er genauso formuliert.
Jo! Also er war ja auch nicht verlegen, zu sagen.
Nein, gar nicht. Also es ist sehr deutlich, also in diesem Brief wird sehr deutlich, dass er das sehr unverschämt eigentlich fand von Steve Jackson.
Und an wen ging der Brief?
An einen Fan, der ihn offensichtlich
gefragt hat. Achso, also einfach so im Rahmen einer Konversation mal.
Oder ein Händler. Also, es wird nicht genau erklärt, es ist einfach nur ein Händler oder so dieses D&D. Normalerweise beantwortet er solche Briefe nicht, aber in diesem Fall... So fängt das an.
Möchte ich sagen, der andere ist schuld und ich finde das schon immer doof.
Ja, genau. Okay. Also deswegen, da ist Musik drin, das hatten wir damals schon. So.
Es hat nicht viel Liebe verloren.
Genau. Das heißt, er hat 80 im Prinzip schon gesagt, in diesem Brief, ich möchte diesen Fehler korrigieren. Mhm. Und hat einen internen Designer, der zu dem Zeitpunkt ein Festangestellter wohl war, Keith Gross, beauftragt, mach mal. Und Keith Gross hatte vorher schon klassische Microgames veröffentlicht. Und zwar Ice War, Invasion of the Air Eaters und Love of Undead.
Also zum Beispiel das da.
Mhm. Ja, sehr schön. Und ne? Lords of the Unders, Dragons of Unders, da sehen wir eine gewisse Parallele. Er wollte nämlich eine Fortsetzung von Lords of Unders schreiben und hat das dann als Gelegenheit genommen und gesagt, so, ich mach das dann mal und ich guck mal, wir haben ja dieses TFT, das hat ja unterschiedliche Level, ich probiere da mal Dinge aus. Und wir haben den seltenen Fall, dass ein Autor in einem hauseigenen Fansein sehr genau erklärt hat, wie er was sein Gedanke dahinter war.
Aha, im Space Gamer.
Nicht im Space Gamer, sondern im Interplay.
Ah, den gab es zwischendrin.
Den gibt es zwischendrin, 7 oder 8 Ausgaben. Und in einer gibt es Designer's Introduction bei Keith Grass, wo er nämlich erklärt, dass er eigentlich die Fortsetzung Conquerors of Under-Earth schreiben wollte, wo es darum geht, dass Kombatanten, also Helden, in eine Goblin-Festung eindringen und gegen hochmilitarisierte größere Einheiten antreten sollen. Mhm. Und dann ist er halt hingegangen, hat das mit den Fantasy-Trip-Regeln ausprobiert und das war irgendwie, das war viel zu langatmig, viel zu kompliziert und das ging irgendwie gar nicht. Mhm. Und dann hat er das mal nur mit Teilen der Advanced Melee und Wizard-Regeln probiert und dann hat das sogar nur mit den einfachen Melee und Wizard-Regeln probiert und so weiter und irgendwie war er nicht zufrieden und dann kam eben Thompson und hat gesagt, ja, mach doch, und dann war so diese Überlegung, machen wir es als optionale Regeln irgendwie nur zu Conqueror dazu oder machen wir ein eigenes Produkt draus, und war so dieses, nee, machen wir lieber ein eigenes Produkt draus. Mhm. Und deswegen gibt es Dragons of Under-Earth. Das Produkt besteht aus einem Kampfplan, wie die Microgames, besteht aus Token und eben diesem Regelbuch. Es sind 32 Seiten.
Das ist vergleichsweise dick.
Das ist vergleichsweise dick. Es sind auch 2 Bücher.
Ja.
Also es ist zweigeteilt. Es gibt das erste, das ist das Character Generation Module, 16 Seiten. Das zweite ist dann das Combat Module.
Ja.
Und in der Quintessenz ist es Fantasy Trip vereinfacht. Mhm. Man könnte jetzt.
Das ist insofern lustig, weil selbst die 2 Produkte von Fantasy Trip zusammen kommen nicht auf diese Seitenzahl.
Ja, und das ist noch sehr viel bemerkenswerter, weil hier fehlt jegliche Form von Fluff. Also das löst sich im Prinzip ähnlich wie das da.
Wie Swords Bars Glory vom letzten
Mal. Also
es ist wirklich kein Fluff drin, in irgendeiner Form. Es ist auch nur eine einzige Zeichnung drin. Das ist ein Token, was sie großgezogen haben. kann ich mal kurz zeigen.
Oh, wow.
Ansonsten haben wir hier auch Tabellen. Muss man ja Tabellen und Monster und so weiter. Das wird übrigens als positiv von ihm verkauft, dass die Monster in einer Tabelle übersichtlich zu finden sind und nicht in länglichen Texten, wie das in Fantasy Trip war. Und ansonsten, also klar aufgeräumt und so weiter, wie das halt man auch bei Brettspielen oder Microgame-Regeln kannte.
Also das ist, übliche Format. Sagen wir mal so, das ist aber alles sauber. Die Größe lässt automatisch ein bisschen gedrungen erscheinen.
Genau. Aber es liest sich, also es liest sich nicht so schlimm, wie das jetzt gerade ich beschrieben habe. Es ist klar strukturiert und sehr einfach erklärt. Also ein paar Sachen sind ein bisschen dodgy, was die Erklärungen angeht. Da merkt man halt, dass er im Prinzip komplexere Regeln genommen hat und versucht habe, runter zu tonen irgendwo. Das Bemerkenswerte ist auch, also vorne steht halt drauf, Design Keith Grass, Copy Editing und Layout Kevin Hendricks, Graphics Norman Royal, das sind die Artworks, habe ich sonst auch nicht gefunden. Er muss noch ein paar Artworks für Metagame gemacht haben, sonst nichts. Und Cover Art, das ist dieses Bild nochmal, kann man nochmal kurz zeigen, das ist von Dennis Lubé. Habe ich aber auch nicht mehr, außer bei Metagame, groß irgendwelche Hinweise drauf gefunden.
Also ich finde es aber total spannend, weil ich habe was ganz anderes erwartet, weil das ist mit Sicherheit eines der, sowohl was den Titel angeht, als auch was das Cover angeht, eines der
aufwendigsten,
aber auch gleichzeitig einfach das regt die Fantasie anregendsten Sachen, die ich von Metagaming kenne. Und ich dachte halt so von wegen hier Dragons of Under-Earth, das hört sich an wie fast wie eine, also da muss ja eine Welt dahinter stehen. Mhm. Was ist denn Under-Earth und sowas? Und das jetzt sagst du von wegen, ja, das ist alles da drin, aber nichts von dem, was ich gerade erwartet habe, also, finde ich.
Welt ist nicht schon drin, spannend. Da ist mehr in dem Microgame-Beschreibung zu, also dem ersten, den Lords of Under-Earth drinne. Und das dritte Produkt, Conquerors of Under-Earth, wird auch hier mehrfach darauf hingewiesen, weil bestimmte Erklärungen da nur drin sind, ist nie rausgekommen. Da gab es dann vorher halt das Ende von
mir. Das erste gehört auch gar nicht offiziell zum Rollenspiel.
Nee, gehört nicht, das ist noch ein klassisches Microgame.
Und ich meine, da besetze ich eine Arena und Counter und Regeln, wie man Charaktere machen kann, damit man sie anschließend verkloppt. Ist das ein Rollenspiel? Also spielt man da irgendwo Rollenspiel noch zusätzlich oder ist das.
Das ist dasselbe wie bei Melee und Wizard.
Das ist im Endeffekt wie Fantasy Trip. Also
ist eigentlich ein Kampfsystem.
Es ist eigentlich ein Kampfsystem, genau. Und es ist auch vom
Krieger und Magier gegen Drachen.
Ja. Also
wie so wie D&D.
Um euch eine kurze Idee zu geben, also nochmal kurzer Recap, jetzt mache ich in dem Anfangsteil, Character Generation Module, es gibt eine kurze Intro, wo er auch eben schon verweist auf er sagt sehr eindeutig, es ist eine vereinfachte Version von Fantasy Trip, es basiert auf Fantasy Trip, inklusive halt In the Labyrinth, also der volle Version. Steve Jackson wird in diesem Produkt kein einziges Mal. Und erklärt dann kurz eben diese zwei Bücher und dann geht's los mit dem Character Record Sheet, was am Ende ist, und dann die Attribute. Es gibt, keine Überraschung, Stärke, Dexterity, Intelligence. Dieselben wie bei Fantasy Trip. Die Attribute kann man, und das ist jetzt der Unterschied, bei Fantasy Trip war es, man fängt mit 8 an und kriegt Punkte zum Verteilen. Kommt ungefähr auf 30 oder 32 Punkte insgesamt. Und hier wird, abhängig vom Szenario, das der Spielleiter festgelegt hat, die Punkte, die ich verteilen kann. Aber jedes Attribut muss mindestens 8 Punkte haben.
Ja, okay, gut, alles klar.
Ja, also es ist, und das Beispielszenario oder die Beispielrechnung, die er hat, ist auch 32 beziehungsweise an einer Stelle 30. Also es ist, wir bewegen uns in genau derselben Range. Er hat es nur flexibler gemacht, weil er szenarioartig denkt. Das haben wir öfters, das später dann gesagt, wie es im Szenario gemacht wird.
Kommt weniger aus dem Rollenspiel, sondern der kommt halt mehr aus dem szenariobasierten Cosim.
Okay, genau. Genau. Dann ist der nächste Schritt Zauber auswählen. Da wird sehr eindeutig gesagt, die sind vereinfachte, ist eine vereinfachte Liste. Alles, was ein bisschen komplizierter ist, wurde weggelassen. Also es gibt natürlich noch irgendwie Missile, Blur und solche Sachen, aber nicht die, wo man Sonderregeln für brauchte. Also an den Attributen hat sich auch, was sie tun, nichts geändert. Also Stärke ist im Prinzip, entspricht auch den Hitpoints. Dexterity ist, wie gut treffe ich und wie gut kann ich ausweichen beziehungsweise Zauber wirken. Und Intelligence ist, wie viele Zauber habe ich überhaupt und wie viele Talente haben Helden. Und Talente ist etwas, was bei Fantasy Trip erst mit In the Labyrinth kam. Darüber werden dann alle Waffenfähigkeiten und so weiter gehandhabt. Das ist also dann eigentlich schon Advanced Fantasy Trip. Advanced, weil In the Labyrinth ist ja die dritte Stufe. Die hat er hier voll drinne, wobei die Talente halt genau solche Sachen sind wie, also ab IQ 7 kannst du Knife, Sword, Axe, Mace, Pole, Weapons, Bow, Crossbow und Shield verwenden. Ab IQ 8 Guns, Sex Appeal, Thrown Weapons, Running, Horsemanship, Literacy, Swimming.
Eins von den Dingen passt nicht zu den anderen.
IQ 9, Diving, Priest, Bard. So, und es gibt keinerlei Erklärung zu diesen Talenten.
Na cool.
Okay, da wird auf Conquerors verwiesen.
Es ist was Lustiges, weil, wie gesagt, das ist hier als Beispiel. Aber die...
Nee, also nicht auf Lords, sondern auf Conquerors. Das, was ja nicht mehr erschienen
ist. Aber die... aber im Grunde genommen ist es so, meine Intelligenz bestimmt, was ich lernen kann.
Ja. Okay. Ja. So, jetzt zitiere ich mal frei aus... aus einem Text, den er geschrieben hat. Nee, das steht sogar hier noch drin. Ja, also die Talente sind jetzt nicht groß ausführlich beschrieben. Manche eben halt im Conquerors und manche dienen auch einfach nur, um dem Charakter ein bisschen mehr irgendwie Fluff-Tiefe zu geben.
Farbe.
Personality. Warum man dafür dann sehr teure Talentpunkte ausgibt, muss man nicht verstehen in einem kampforientierten Spiel. Aber gut.
Wenn du das nicht willst, ist das ja deine Entscheidung.
Deswegen ist es ein Rollenspiel.
Ja, genau.
Du hast es erfasst.
Genau. Was du daran wieder merkst, sorry, dass ich ja gerade reingrätsche, ist, du merkst halt hier noch, woher kommt der und was interpretiert der als Rollenspiel.
Genau, ja. Genau. Da sind wir sehr eindeutig. Wobei, da komme ich gleich noch zu. Also ich erkläre jetzt anhand des ersten Buches, so wie die Struktur im Prinzip TFT spiegelt, ein bisschen anders gemacht wird. Weil das nächste ist dann nämlich, also Talente wählen, inklusive Sprachen. Dann kommt der Armor- und Weapon-Teil. Hier gibt es einen wesentlichen Unterschied. Und zwar muss ich eben über die Talente wählen, mit welchen Waffen ich überhaupt kämpfen kann. Und da greife ich jetzt schon auf den Kampf vor. Waffe wechseln im Kampf und so weiter ist nicht vorgesehen. Also ich muss eine Waffe readyen.
Und ich habe diese Waffen, Punkt.
Du gehst halt in die Arena und hast ja auch sonst nichts an. Wo sollst du deine Waffe auch tragen? Damit das Sex
stimmt. Du hast es verstanden.
Ich könnte die rumliegende Waffe meines vorher erschlagen.
Hast du weiß, habe ich verstanden.
Viel zu komplizierte Regeln.
Ah.
Weil es soll ja einfach und schnell sein und ich soll Massen, also Kämpfe gegen größere Gruppen auch machen können. So.
Er wollte halt eher sowas wie Conan, wo er halt Dutzende...
Genau. Und dann gibt es den Adjusted Dexterity, den kennen wir noch von Fantasy Trip. Ja, das heißt, der Dexterity-Wert wird modifiziert durch Armor und so weiter, Great Strength, das ist auch erst in The Labyrinth drin. Das heißt, wenn ich einen höheren Stärkewert habe, hat das wieder einen Effekt auf andere Sachen. Die Movement Allowance, Bewegung ist hier schon Teil des Systems, anders als bei dir in der letzten Woche.
Zu viele Schritte auf einmal.
Ja, viel zu viel. Genau. Und dann geht es gleich im Prinzip zum Magic Items und Fine Weapons, also besondere, gute Waffen. Und wie man eben Magic Items macht, das war ein Zauber, der auch in Fantasy Trip kam, dass man magische Gegenstände selber macht. Und da ist das Bemerkenswerte, dass er selber sagt in diesem Artikel, dass es ja darum geht, Moment, lass mich das kurz richtig zitieren. Genau. Also die Magic Items sind im Prinzip ein Subset aus dem Advanced Wizard. Und es geht im Prinzip eigentlich nur darum, dass man in einem Szenario halt gleich irgendwie richtige Items hat, dass man zum Beispiel auch welche kaufen kann, wenn der Spielleiter das für das Szenario sagt, oder die Spielleitung, dass aber es ja nicht darum geht, langfristig zu spielen. Was lustig ist, weil es gibt nämlich dann Regeln für Erfahrungspunkte, wenn man Charaktere langfristig spielen möchte.
Muss man die Waffe halt wieder abgeben.
Aber genau. das ist halt auch wieder mit drin, weil es halt ein Rollenspiel sein soll.
Genau. So, dann gibt es die Non-Human Characters, genauso wie bei Fantasy Trip, also Elfen, Zwerge, Halblinge. Dann kommen die Experience Points als Optional Rule, wo es im Prinzip darum geht, für jeden Treffer, den ich gemacht habe, kriege ich Erfahrungspunkte. Genau. So, dann gibt es einen, und das verkaufte auch als eine extrem tolle Neuerung, ein Punktesystem, wie ich Szenarios baue. Also sprich, schlichtweg einen Kampf vorbereite, nämlich anhand der Attributwerte der Spielercharaktere im Vergleich zu den Punktwerten,
das macht ja Sinn.
Das ist ein Challenge-Rating-System, relativ einfach gehalten, funktioniert aber offensichtlich gut. Dann kommen die ersten Tabellen, nämlich Waffen und Rüstung und Monster. Und das war der erste Teil. Und der zweite Teil ist nichts anderes als der Kampf. Er hat ihn etwas anders strukturiert als im Fantasy-Trip. Und zwar gibt es Introductory Rules. Das ist im Prinzip ganz platt gesagt, ich haue zu, du haust zu, wir bewegen uns fertig. Keine Wurfwaffen, keine Schusswaffen, keine Zauber.
Immerhin kannst du dich bewegen, Rudel.
Das ist im Prinzip, also eigentlich parallel, nur das Regelsystem ist halt sehr viel einfacher in der Grundstruktur.
Bevorzuge das Wort primitiv.
Genau, wobei auch wir haben natürlich das
unzulänglich.
Also Facing auf einer Hexmap ist natürlich richtig. Schon wichtig. Also das muss schon so sein, wobei ich mich ja so beliebig beim Movement drehen kann.
Das ist so klassisch.
Ja.
Das ist so klassisch.
Dann kommt nämlich mit dem Erweiterten, kommt dann nämlich kommen dann Throne Weapons und solche Sachen dazu. So, und die Dreher, also, und es sind Szenarien drin, auch das verkauft er in dem Artikel als extrem cool. Also, die Szenarien jetzt beim Introductionary sind Gladiator versus Gladiator Duel, und dann gibt es zwei Gladiator-Charaktere, mit denen man sich haut. Dann gibt es Gladiator versus Lion und Dwarfs versus Goblins. 4 Zwerge gegen 7 Goblins.
Mhm. Okay. Das nenne ich mal ein Szenario.
Das sind mal, Alter,
Thema Wide Corridor und so weiter. Also, er erklärt übrigens auch kurz, wie ich hier einen Wide Corridor mache. Das sind nämlich genau hier zwischen den beiden Linien. Das wäre dann der Wide Corridor.
Ah, okay, das ist sozusagen, also ich muss nur noch Just Add Fantasy. Ich muss nur noch Fantasie unterrühren und dann wird diese Karte zu allem, was ich will.
Ja, genau. Also, genau. Und bei Intermediate kommen dann Missile Weapons, Throne Weapons und Poison dazu. Und dann gibt es da etwas kompliziertere Szenarien, nämlich Adventurers versus Octopus.
Das ist cool. Okay, Respekt.
Ja.
Octopus tot, weil auf Land.
Ah. Genau. Und.
Calamaris.
Dragon versus Spearman. Und Human versus Orc Skirmish, da sind es dann ein Human Leader, 2 Human Crossbowmen, 3 Human Swordsmen. Auf der anderen Seite Orc Leader, 3 Orc Archer, 4 Horsemen und so weiter. Ihr habt eine Idee. Und es gibt Spezialregeln. The winner is a side that first kills the enemy leader.
Ah, ja, okay.
Ja, so. Und dann gibt es die Advanced Rules. Das ist dann Magic.
Okay.
Cool.
Ist im Kern aber eigentlich auch alles ungefähr so, wie wir es aus der Fantasy Trip kennen. Ich habe dann auch, sage ich zugegebenermaßen, ab einem gewissen Punkt quer gelesen. Aber die Advanced-Szenarien sind dann etwas komplizierter. Es gibt nämlich
jetzt geht's ab.
Duell der Wizards. Zwei Wizards gegeneinander. Oder Adventurers versus Trolls.
Nein.
Okay. Und dann gibt es das eigentliche Szenario, das ist auch fast eine ganze Seite lang.
Adventure das ist gegen Drachen.
Battle of the Chasm. Full Arena divided by Chasm. Also, das ist in der Mitte,
nämlich der Chasm und nicht mehr der Corridor.
Ja, ja, ja. Siehst du? Just at Fantasy.
Ja, genau. Dark Power Forces, da gibt es nämlich den Greater Demon und Orc Archer und dann gibt es auf der anderen Seite eben, genau, und der Abgrund macht auch noch Dinge. So. Das war's.
Boah.
Ich fasse jetzt mal zusammen, wie er das beschrieben hat in seinem Artikel. Also ich habe ja schon geschrieben, dass er gesagt hat, so dieses, ja, es musste einfacher sein und nicht so kompliziert wie Fantasy Trip. Und da hat sich das ja angeboten, als separates Regelwerk das auch zu machen. Und er hat dann 14 Punkte aufgelistet, sehr ausführlich, was eben anders ist. Also um auch den Leuten, die Fantasy Trip schon kennen, das schmackhaft zu machen. Erstens, Charakter können mit unterschiedlichen Punktewerten erschaffen werden. Mhm. Und zwar eben basierend auf dem, was die Spielleitung sagt. Das war in Fantasy Trip ja nicht vorgesehen. Mhm. Talente sind eine Auswahl der Talente aus dem In the Labyrinth, das hatte ich schon erklärt. Gewichtsregeln werden nicht verwendet.
Ah, okay. Das ist mal eine frühe Entscheidung, auf Belastungsregeln und sowas zu verzichten. Ja. Da haben ja die allermeisten Rollenspiele noch 2 Jahrzehnte plus für gebraucht.
Der Running Gag ist, das ist aber nicht ganz neu, weil die Lösung ist hier, es wird einfach am Anfang festgelegt, wie viele Waffen eine Figur tragen kann.
Okay.
Punkt. Das haben wir aber auch in Melee, in der Urversion von Melee. Auch da wird gesagt, ursprünglich, ja, du hast ein Schwert und ein Schild.
Oder da brauchst du keine Belastungsregeln, weil du kannst eh nicht mehr tragen.
Genau, und das kam eigentlich erst mit Advanced.
Da kommt es aber dann aus einer anderen Richtung. Ne? Also da kommt es mehr aus der Praktikabilitätsrichtung.
Genau.
Und hier kommt es, glaube ich, wirklich, so wie ich es verstanden habe, aus der, ist eine Regel, die uns nur belastet, haha, pun intended, die uns aber nichts bringt.
Ja. 4 höhere Stärkeregeln wurden vereinfacht. Mhm. Also ich habe sie zugegebenermaßen jetzt aus Insel Labyrinth nicht mehr im Kopf, aber das waren 3 Zeilen mit im Prinzip, bei dem Stärkewert hast du den Abzugsmodifikator und so weiter. Also es ist super einfach. Magische Gegenstände sind halt auch nur eine Auswahl und wurden vereinfacht. Monster werden praktisch in einer Tabelle präsentiert. Punktesystem für die Erstellung von Szenarien.
Muss ja für wenig dankbar sein. Ja.
Das ist der einzige wirklich große Kampfunterschied. Die Aktionen finden nicht mehr hintereinander statt, sondern simultan.
Hm. Ich habe wirklich dasselbe Spiel gespielt. Das ist großartig.
Ich habe die ganze Zeit so gedacht, okay, wir kommen beim selben an, nur aus so unterschiedlichen Richtungen.
Ja, diametral unterschiedlich.
Wirklich so, das ist so. Er beschreibt auch so dieses, ja, Realismus ist ja irgendwie nett, aber gerade wenn man größere Kämpfe und so weiter machen will, funktioniert das halt überhaupt nicht und deswegen...
Das stimmt so gar nicht, du musst nur genug Zeit investieren.
Also er sagt, ab 10 Gegner ist es halt irgendwie höher. Und deswegen nicht, also Adjusted Dexterity spielt halt jetzt nicht mehr diese wer ist wann genau dran und so weiter. Es gibt noch eine Situation, wo es eine Rolle spielen kann, aber das ist vernachlässigbar. So. Es gibt keine Penalties mehr für mehr als 3 eingesteckte Treffer. Mhm. Also er hat das ganze Healing und Wunden und so weiter System vereinfacht. So genau. Im Prinzip ist es auch so, wenn du bei einem Punkt ankommst, brichst du zusammen. Wenn du bei 0 Punkten ankommst, Stärke, bist du weg.
Tot.
Punkt. Fertig aus. Mhm. Removed from Field. Es gibt keine automatischen Treffer mehr und keine negativen Effekte mehr bei 3 bis 5 und 16 bis 18. Und die Begründung dafür ist, dass man es gerade bei den magischen Effekten ja sehr schwer erklären könnte. Logisch.
Hm. Na dann.
Warum sollte es da einen kritischen Treffer geben?
Ja.
Finde ich, ist absolut da Magie ja etwas ist, was da klar allen uns bewussten Naturgesetzen folgt, macht das da wirklich keinen Sinn. Okay, weiter.
Ja.
Auch eine größere Änderung. Missile Combat hat keinen Roll to Miss of Friendly Characters mehr. Das heißt, über die schieße ich einfach hinweg.
Ja, das ist ja auch so ein Das war auch so ein Ding, was aus so vielen Spielen... Ja,
total wichtig.
Friendly Fire.
Ja, ich glaube, es gehört auch zu den Sachen, von denen ich glaube ich...
Ohne Friendly Fire kein Realismus.
Da habe ich auch vorhin drüber nachgedacht, also in der Folge...
Aus wie vielen Spielen wir uns
Folge, mit dem, wenn die Waffe abgleitet, wenn ich so richtig abgleite, kann ich auch theoretisch...
Bestimmt.
Ja, aber ernsthaft, euch geht das doch nicht anders. Ihr habt das doch garantiert auch aus allem rausoperiert, wo das mal drin war, nachdem ihr das 2-3 Kämpfe mal versucht habt, oder?
Also wir haben es, glaube ich,
gesagt, du kannst einmal, nicht in ein Ding schießen, wenn jemand dazwischen steht, fertig. Ja.
Oder also irgendwas, das war, du kannst du, das interessiert nicht, oder
du,
was auch immer.
Du kriegst kein klares Schussbild. Das war dann das meistens
die, ein Malus.
Dieses mit dem, du kannst da reinschießen und dann würfelst du aus, wen du triffst und so weiter. Ja. Das hast du noch nach dem zweiten Mal aufgegeben.
Ja, es war einmal lustig und dann...
Genau. Bis einer der Charaktere dadurch gestorben ist und die Gruppe zerbrochen ist.
Ja, genau.
The Chasm ist der Kampf gegen den Balrog.
Ja.
Der Halbling mit dem
Ring. Das war doch irgendwie, war das nicht klar?
Nee, mir war es nicht sofort klar. Okay.
Nee, mich hast du auch nicht gekriegt.
Ja, okay, Entschuldigung.
Weil es gibt ganz viele Siegbedingungen. Mhm. Der Halbling mit dem Ring ist tot, dann ist Dark Power Major Victory. Und Demon is killed with no Fellowship Casualty ist eine Fellowship Major Victory.
Eine Fellowship, wie geil.
Und Draw ist, wenn der Demon und der Wizard beide tot sind, ohne dass der Halbling mit dem Ring umgebracht wurde.
Okay, also Standard-Result sozusagen.
Ja, ja, okay. Mhm. Gut. Genau, Missile Combat hatten wir. Es gibt kein Hand-to-Hand-Combat. Also es gibt waffenlosen Angreifen, aber nicht dieses klassische Martial Arts Hand-to-Hand-Combat, was mit Advanced Melee kam.
Da kamst du ja, glaube ich, auch auf, dann stehst du auf demselben Feld.
Ja, und genau. Da musst du nämlich, ins Feld und so weiter. Das ist relativ kompliziert gewesen.
Wir haben hunderte von Sonderregeln.
Deswegen gibt es auch keinen Shield Rush. Deswegen gibt es auch keinen Shield Rush, weil auch das ist relativ kompliziert. Ja. Bei den Zaubern hat er Illusions- und Image-Zauber weggelassen. Das heißt, Beschwörungen sind reale Summonings. Es gibt aber durchaus trotzdem ein paar Zauber, die ein bisschen komplizierter sind, aber geht. So, Invisibility und Reverse Missile wurde etwas abstrakter erklärt. Fand ich jetzt nicht, aber ja.
Sorry, ich habe ungefähr bei Punkt 2 aufgehört zuzuhören. Also der Unterschied, also können wir zusammenfassen, als ist marginal vereinfacht worden. Kann ich das so?
Ja, im Prinzip hat er alles auf Melee zurückgeschraubt und dann wieder ein paar Sachen draufgeklebt.
Was ist davon aber? Ich finde, so einfach dürfen wir es uns hier nicht machen, du natürlich das Recht dazu hast für dich persönlich, wenn du das jetzt demnächst spielen willst. Ja. Aber was ich daran interessant finde, ist, dass das sogar tatsächlich mal alles bewusste Entscheidungen sind, die jeweils im Einzelfall, finde ich, durchaus, auch wenn das Produkt mit Sicherheit heute in keiner Weise mehr zeitgemäß ist, aber wegweisend sind. Mhm. Also ganz viele von den Entscheidungen, die er da getroffen hat, würden wir heute aus Designsicht unterschreiben.
Ja. Also er hat sich Gedanken gemacht.
Genau.
Ja. So, und das merkt man. Was lustig ist, ein paar sehr entscheidende Sachen hat er gar nicht aufgeführt, die anders sind.
Lustig. Weil die erschienen ihm wiederum nicht relevant.
Es gibt keinen Dodge mehr.
Ja. Wow. Okay, das ist ein dickes Ding. Ja.
Weil das ist tatsächlich ein relativ dickes Ding. Kein aktives Verteidigen in der Form mehr.
Er hat die aktive Parade rausgenommen. Das ist nicht okay.
Das ist eine Frage der Perspektive. Das ist mal leichter. Das Waffenwechseln erwähnt er hier nicht. Das hatte ich schon erwähnt, dass du Waffe nicht mehr wechseln kannst, sondern du hast deine Waffe fertig aus. Und noch so ein paar Kleinigkeiten. Das heißt, er hat deutlich mehr am System eigentlich rumgeschraubt. Aber unterm Strich, und das konnte ich anhand meiner alten Notizen nachvollziehen, ist es im Prinzip Melee mit ein paar Sachen obendrauf gepfropft. Die er gut fand aus primär in The Labyrinth und ein bisschen aus dem Advanced Wizard. Und den Rest wissen wir ja nicht, weil Conquerors ja nie erschienen ist. Ja,
schade.
Weil er auch da schreibt, das ist dann ein richtiges Szenario mit auch eben dieser Story, warum man da reingeht und so weiter und so weiter. Und das ist halt nicht mehr erschienen. Ich habe mir dann auch ein bisschen Reviews angeschaut. Es gibt mehr moderne Reviews von Leuten, die
interessant, ne?
die reintauchen.
Das
ist aber generell, glaube ich, bei Metagame ein Phänomen. Das betrifft auch die Microgames, dass es sehr viel moderne Reviews davon gibt. Aber im Kern läuft es darauf hinaus, dass die Leute, die Fantasy Drip kennen, brauchen es nicht. Ansonsten wäre es für Leute, die in diese Form von Rollenspiel eintauchen, sicherlich ein gutes Einstiegsprodukt.
Interesting. Total interesting. Was ich total spannend finde, ist, dass sich für mich jetzt daran nochmal Dinge erklären, für das, was ich noch vorstellen werde in diesem Quartett, Daraus wird ein echt spannendes, kohärentes Bild. Also, ja.
Da bin ich gespannt, mir fallen Sachen garantiert dann auch noch.
Sachen auch garantiert, rein. Da möchte ich drauf achten. Ja.
Also es ist generell. Also ich glaube, dass also so als Fazit, also Thompson muss Jackson zu dem Zeitpunkt echt gehasst haben.
Also die waren wirklich spinnefeind. Ja. Das kann man, glaube ich,
und so feststellen. Und auch die Art, wie er diesen Brief geschrieben hat und dieses auch, wir schreiben da jetzt Regeln, die eigentlich 1:1 eine Kopie zumindest von der Grundversion sind, mit ein bisschen Top. Wir erwähnen ihn nicht. Wir lagern das nochmal an eine andere Firma rechtetechnisch aus. Und Keith Gross geht proaktiv hin, schreibt auch einen Artikel, warum er die Regeln ändert und warum TFT gar nicht geeignet gewesen wäre für Conquerors. Also auch diese Begründung. Also wir legen uns eine Strategie zurecht und finden eine Begründung, warum wir das tun, was wir tun.
Ja.
Das finde ich tatsächlich das Bemerkenswerteste eigentlich.
Absolut,
an diesem ganzen Prozess. Das Ding selber, wie gesagt, also wir hätten es auch mit Melee machen können.
Also dann haben wir immer noch die Frage wiederum, wo befinden wir uns jetzt hier rollenspieltechnisch? Also was genau ist es? Aber das Problem hat für mich tatsächlich auch schon Fantasy Trip.
Ja.
Also
ja, das hat mir auch in der Quinte im Prinzip gesagt. Es bleibt ein Arena-Combat-Game.
Variablen Werten.
Genau, variable Werte. Und ich habe theoretisch die Möglichkeit, die Charaktere weiter zu spielen, auch hier. Und ich glaube, dass eben aus der Perspektive von Gross und auch von Thompson und so weiter, das ja ausreichend war. Dass ich einen Charakter habe, der unterschiedliche Werte hat, die auch nicht alle gleich sind und dass ich sie weiterspielen kann, das heißt, sie eine Karriere haben, dass das letztendlich deren Definition von Rollenspiel war.
Aber auch für Steve Jackson, das sollte man
zu dem Zeitpunkt
sollte man auch dabei mal nicht unerwähnt lassen. Mhm. Ne?
Ja, die Fantasy-Trip eben ja auch. Also
das ist genau daraus eben tatsächlich entstanden und also ohne jetzt Steve zu nahe treten zu wollen, auch GURPS atmet das immer noch in nicht zu geringen Teilen. Ne? Also von daher finde ich das mal wirklich auch einfach spannend. Wiederum auch im Hinblick auf, wo kommen Dinge her? Also innerhalb der Szene, innerhalb der Branche und so weiter und so fort. Und das finde ich jetzt hier dran eigentlich so wieder mit das Spannendste, weil Metagaming ist uns oft begegnet, während dem, was wir hier haben, aber meistens über Reviews im Space Gamer.
Ja.
Ja.
Ja, also im Magazin, wo eben viel war. Das heißt, die waren sehr früh da in irgendeiner Weise mit dabei. Die waren auch ja durchaus bekannt und so weiter und so fort. Waren aber eine dieser Firmen, die eben diese Zeit so zwischen, also die waren voll aus den 70ern, waren da Early Adopters im Sinne von, waren mitten in der Szene mit drin und so weiter und so fort. Kaum aber ursprünglich eigentlich aus dem COSIM-Bereich und haben es dann nicht geschafft, in den 80ern die Weiterentwicklung mitzumachen und den Trip mitzumachen.
Oder haben halt nicht so richtig verstanden, wo eigentlich der Unterschied auch liegt.
Ja, ja. Ne? Ich glaube, dass das auch wirklich ein zentraler Punkt war für die Auseinandersetzung durchaus zwischen Steve Jackson und Howard Thompson. Weil ich Im Grunde genommen ging es da, glaube ich, um etwas ganz, ganz Basales. Und da war auch, glaube ich, schlichtweg keine Chance, dass die jemals zusammengekommen wären.
Es ist auch, wie du sagst, das ist ja eine Frage, die kamen primär aus dem COSIM-Bereich, wie jetzt D&D ursprünglich auch. Und ich meine, auch TSA hat ja selber eine Zeit lang gebraucht, um wirklich zu verstehen, dass es mehr ist, als wir gehen in einen Dungeon, prügeln Monster, sammeln Schatz ein. Gehen nächste Dungeon, prügeln Monster, sammeln Schatz ein und so weiter. Und das ist ja genau das, was um 80 rum auch bei TSA sich erst auch in den Produkten wirklich manifestiert.
Ich glaube, der wichtige Unterschied ist, sie haben erkannt, dass es das sein kann.
Mhm. Ja.
Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Und das ist ein Spiel, das richtet sich nur an Leute, die eben, für die das gar nichts anderes
sein will.
Ja, genau. So. Und wenn ich aber dann halt
Wahl habe... Ja, es gibt da ein bisschen Hintergrund, vermutlich im Lords of the Underearth und vermutlich auch war in dem Congress das... Aber das ist halt das Übliche, wie bei auch den ursprünglichen D&D-Szenarien. Ein bisschen Fluff.
Und ab geht er.
Und ab geht's. Und eigentlich
spielt der Fluff schon keine Rolle mehr. Auch das ist sowohl was Typisches für die Zeit, aber eigentlich auch schon wieder für die 70er und nicht für 1982.
Ja, genau.
Und da siehst du halt den großen Unterschied. Also deswegen, warum war Fantasy Trip in den 70ern erfolgreich, weil es für das, was man damals als Rollenspiel gespielt hat, gereicht hat. Wenn Fantasy Trip 5 Jahre später rausgekommen wäre, dann wäre es noch weniger Rollenspiel gewesen, als jetzt Dragons of Natures ist. Ne? Und auch, dass das überhaupt noch sozusagen weitergegangen ist, hat halt rein, also dass das heute auch noch als Rollenspiel und so weiter gehandhabt wird oder gehandelt wird, liegt halt vor allen Dingen auch an nostalgischen Gründen.
An nostalgischen und weil es auch, glaube ich, im Rahmen der Cons und der Läden und so weiter in diese Kategorie gepackt wurde.
Wenn du das ob ist zum Dungeon Crawl oder eine Arena spielst, ist erstmal von der Erfahrung her ähnlich, bis du weiterspielen willst.
Genau.
Macht es erstmal nicht so viel Unterschied.
Und was es natürlich auch hatte, und das war wahrscheinlich ein Vorteil sogar dann an der Stelle, dass es diesen Mythos hatte von, oh, das gibt's inzwischen nicht mehr, das haben die Altvorderen gespielt. Es gab keine Chance, auch daran zu kommen.
Das kommt noch dazu.
Und das ist ja heute noch unglaublich schwer, da überhaupt an altes Zeug zu kommen. Also Steve hat es ja dann wieder aufgelegt. 2017, glaube ich, kam das ja noch nicht mehr als Crowdfunding raus. Groß, alles riesige Box mit Unmengen an Material, die kein Mensch braucht.
Genau.
Also, sorry, das ist wirklich viel Material, wo du heute sagen würdest, was zum Teufel soll ich damit? Also das ist ja mehr eine Bastelhilfe als was anderes an vielen Stellen. Und ansonsten waren die Sachen halt waren die kaum zu kriegen, was auch daran liegt, dass da halt auch kaum was existierte. Im Sinne von, was war denn da drin? Das war ein dünnes Häftchen mit ein paar Countern. So, und die waren in der Ziploc. Tüte.
Genau.
Und wenn du irgendwas davon, du hast ja sofort die Hälfte davon verloren. Das Zeug wurde zusammengeworfen
und hin und her und dann warst du nicht mehr. Halt raus. Also die Boxen hebst du noch auf, aber diese Plastiktüten, die sind halt einfach dann irgendwann, okay, das brauche ich nicht mehr, buff.
Ja. Genau. Weg. Und deswegen, also im Endeffekt war zu dem Zeitpunkt, als sie versucht haben, aus meiner Sicht Dragons of Underearth zu benutzen, um Fantasy Trip zu ersetzen bei Metagaming, war dieser ganze Bereich eigentlich schon tot. Also sie haben versucht, was zu retten, wo schon nichts mehr da war. Mhm. Also es
wirkt so ein bisschen wie die Altvorderen, die leider vergessen haben, auch mal rauszugucken, sondern die ganze Zeit irgendwie nur in ihrem Haus sitzen, wie es sein müsste. Und da
kann ich nur sagen, wenn ihr euch dafür interessiert, dann dürft ihr euch dann noch mal unbedingt hier wieder einfinden, wenn wir dann über das Spiel reden, was ich noch vorstellen werde.
Noch eine kleine Anekdote, weil wir über The Fantasy Trip so viel geredet haben. Gleich der nächste Artikel in dem Interplay Magazin ist dann TFT Questions and Answers. Ja. Und das sind auch genau solche Regelfragen, wie man sie dann erwartet von Menschen, die solche Spiele spielen. Erste Frage ist zum Beispiel, was passiert, wenn eine Illusion, die mit einem Schwert bewaffnet ist, eine 17 würfelt, was in den TFT-Regeln bedeutet, sie lässt die Waffe fallen.
Ja. Oh, wow.
Wollt ihr auch die Antwort?
Ja, klar. Wer hat die denn gegeben? Ja, offensichtlich nicht der Autor.
Nicht Steve Jackson.
Nichts, weil eine Illusion kann sich ja nicht einfach so in zwei Illusionen teilen. Deswegen passiert nichts.
Ja, folgerichtig.
Punkt.
Ja.
Schade. Okay.
Ja.
Wow. Kann man so machen? Muss man halt nicht. Ist aber auch im Endeffekt egal.
Muss man aber auch nicht fragen.
Wollte ich gerade sagen, aber da sind wir auch wieder in dem Bereich mit, was haben die da gespielt? Die haben in Wahrheit kein Rollenspiel gespielt, sondern am Ende des Tages haben sie ein kompetitives Spiel gespielt auf irgendeiner Ebene.
Ja. Es wird übrigens auch nicht erklärt, wer zum Beispiel was spielt oder sowas. Gar nichts. Also keine Hinweise darauf.
Ja, du hast ja auch noch überhaupt
Spielleiter.
Du hast auch keinen Referee und so weiter und so fort.
Ja, doch, es gibt einen Spielleiter, weil der legt ja fest,
wie viele Punkte. Der legt das Szenario fest, aber danach spielt einer die einen und der andere die anderen. Der ist sozusagen
Was wir noch in den Frühtagen von Warhammer hatten, also Warhammer Fantasy. Also beim Tabletop, wo genau das der Fall war. Du hast halt einen Referee, der ist dann dazu da, um das Szenario zu verwalten, während alle anderen in seinem Szenario spielen und das kompetitiv. Und da kommen wir im Endeffekt aus dem, wo sich D&D erst rausentwickelt hat, dann sind wir nämlich bei Brownstein angekommen.
Ja.
Im Endeffekt.
Ja.
Ja, das war Dragons of Wonder.
Okay, cool. Also lieben Dank, Björn. Das fand ich jetzt mal wirklich total interessant und ich freue mich sehr darauf, da noch ein bisschen weiter auf
Metagaming. Ich bin gespannt, was du noch on top packst.
Ich glaube, ich muss da noch tiefer in die Geschichte reingehen, weil das, was ich als Spiel vorstelle, hat noch weniger zu bieten, als was du da hast. Also beschäftige uns ein bisschen mehr mit Geschichte, aber keine Angst, ist alles klausurrelevant. Lieben Dank an euch alle. Lieben Dank vor allen Dingen aber auch an euch. Also nochmal, wenn euch das hier gefällt, wir freuen uns tierisch, wenn ihr uns dabei unterstützt. Daumen hoch, abonnieren und oder Kommentare schreiben ist alles mega gerne genommen. Ihr dürft es aber natürlich auch gerne ansonsten weiter verbreiten, dass es hier diese coole Serie gibt und dass das sich lohnt zu gucken. Insbesondere, wenn man irgendwann seinen Abschluss in Rollenspielwissenschaften aus den 70ern und 80ern machen möchte.
Ja, dann ist es zwingend.
Ja, ich denke auch. Also da
gibt's kein besseres Material.
Da hast du ansonsten eigentlich auch wenig Wahl. Da bin ich von dabei. Also, von daher, egal was ihr tut, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.
Ciao. Tschüss. Tschüss.